Hallo und herzlich willkommen zu Kale & Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Wir treffen uns hier jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben. Irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen. Mit Yoga als unserem Kompass rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst für diese Folge. Ich bin nicht alleine, denn ich sitze hier gegenüber von der wundervollen Julia Sam. Herzlich willkommen zum Podcast, zum zweiten Mal.
Hallo liebe Sina, ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass ich heute hier mit dir und deinen Hörern sprechen darf.
Ich freue mich, weil letztes Mal, wir hatten da auch mal kurz drüber geredet, dass das Thema Abnehmen, da bin ich immer super vorsichtig und möchte es eigentlich immer in so eine Schublade stecken, die heißt, nein, das dürfen wir nicht wollen, weil ein Abnehmen ist immer was Negatives. Und da war ich dir so dankbar für das Gespräch, das jetzt auch schon wieder 2 Jahre her ist, glaube ich, wo du mich daran erinnert hast, dass das ein legitimer Wunsch ist, dass das auch okay ist, wenn man sich das Abnehmen wünscht und dass das nicht immer nur heißt, oh Gott, ich möchte irgendwie einem Schönheitsideal entsprechen oder es ist nicht immer toxisch oder vor allem, dass es mehr ist als das, wie es uns beigebracht wird. Und das darauf hast du dich ja spezialisiert, dass du Leute coachst, dass du sie unterstützt, nicht darin, wieder in Diäten reinzuspringen, sondern langfristig abzunehmen und das aber eben mit den Tools einer Coachin. Kannst du kurz uns nur so einen kleinen Segway abholen nochmal für alle, die die Podcast-Folge noch nicht gehört haben, wer du bist, was du machst und ja, wie es dir so geht heute?
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, also ich bin Julia, ich bin Life-Coach, ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, bin auch jetzt mittlerweile dreifache Buchautorin und auch Podcasterin. Und ich sage immer so in Kürze, ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen. Und ja, da, also sozusagen das Thema emotionales Essen steht bei mir im Vordergrund, das aufzulösen. Und das ist auch, glaube ich, das, was du gerade auch meintest, dieses, es geht ja gar nicht immer nur, also Abnehmen ist, wird immer gleichgestellt mit, ich möchte mich irgendwie optimieren, äußerlich und einem Idealbild entsprechen. Und das ist sicherlich auch für viele Menschen mit ein Aspekt. Aber den größten Leidensdruck haben die Menschen eigentlich mit ihrem Verhalten, weil viele Menschen haben ihr Essverhalten gefühlt einfach nicht unter Kontrolle. Und dieser Kontrollverlust, den man erlebt, das ist eigentlich das, was den größten, also nach meiner Erfahrung nach, den größten Leidensdruck bei den Menschen auslöst, dass sie einfach das Gefühl haben, na, ich möchte eigentlich etwas nicht, weil ich merke eigentlich, es tut mir überhaupt nicht gut, aber ich kann einfach nicht anders, als es trotzdem zu tun und mir in dem Sinne auch irgendwo zu schaden. Und theoretisch wissen wir ja alle, was irgendwie zu tun wäre. Da gibt es ja auch genug Informationsquellen und genug Meinungen, teilweise auch sehr dogmatische Meinungen da draußen. Aber es scheitert eben ganz oft an der Umsetzung. Und da setzt sozusagen meine Arbeit an, dass ich mir anschaue, warum fällt das manchen Menschen total einfach und manchen Menschen eben schwerer. Und wie können wir vorgehen, dass es eben auch den Menschen, denen es schwerfällt, leichter fällt. Genau.
Voll schön, wie du es sagst, weil ich kann das einfach so krass nachvollziehen, weil ich auch vor allem abends ein Riesenproblem habe mit dieser Selbstkontrolle oder auch mit dem Wissen, dass es mir besser tun würde, jetzt nicht noch sehr viel Schokolade zu essen, beziehungsweise einfach auch überproportional große Portionen. Und da auch immer mich wieder frage, so, was ist das eigentlich, warum ich das dann einfach nicht schaffe? Und tatsächlich, mein Mann kann das und dann werde ich immer sauer auf ihn, dass er da diese Disziplin hat. Und dann unterstelle ich ihm auch so ein bisschen, dass er sich nicht das mal gönnt oder seine Lust dann da unterdrückt, obwohl er eigentlich Lust hätte und dadurch einfach irgendwie weniger Spaß am Leben hat, weil ich so sauer mit mir selber bin. Das finde ich total krass.
Schön, dass du da so ehrlich bist. Ja, aber es ist eben für deinen Mann wahrscheinlich gar keine Disziplin. Ne? Für dich würde das jetzt in dem Moment Disziplin bedeuten, das eben nicht zu tun. Und für manche, und das ist eben auch das große Thema bei mir oder die Menschen, die auch zu mir kommen, die denken alle von sich selber, sie sind einfach undiszipliniert und willensschwach und deswegen funktioniert es nicht. Und das und auch das, was du gerade beschrieben hast, das resultiert dann halt immer in so einem Selbsthass teilweise, ne? Dass man sich selber eben ablehnt dafür. Und das macht das emotionale Essen noch schwieriger, weil dann kommt ja noch eine unangenehme Emotion aus und die braucht dann wieder das Ventil des Essens, ne? Und das verstärkt sozusagen diesen Teufelskreis, in dem man sich sowieso schon befindet, wenn man zu den emotionalen Essern eben auch gehört. Und wenn man eben nicht zu den emotionalen Essern gehört, dann ist das eher so, vielleicht kannst du das anhand von anderen Beispielen in deinem Leben, wo es dir einfach fällt, mein Nein zu sagen, ne? Vielleicht, keine Ahnung, kennst du Freunde, die müssen zu jedem Essen irgendwie eine Flasche Wein trinken und dir reicht irgendwie ein 0-1er Wein begleitend und dann ist für dich gut oder so. Und die können das zum Beispiel dann nicht verstehen, ne? Und denken so, hä, also jetzt gönn dir doch mal was. Ne? Oder kannst nicht verstehen, wie Menschen irgendwie rauchen oder was auch immer. Ne? Und das liegt eben daran, dass wir alle unterschiedliche Kompensationsbewältigungsstrategien irgendwann mal in unserem Leben erlernen. Und wenn wir das Essen nutzen als Bewältigungs- oder Kompensationsstrategie, dann fällt uns das eben wahnsinnig schwer, darauf zu verzichten, weil wir in dem Moment nicht nur auf den guten Geschmack vom Essen verzichten, sondern eben auch auf unser Emotionsventil sozusagen. Und das macht das eben so schwer. Und deswegen hat das so ganz wenig mit Disziplin zu tun, sondern vielmehr damit, dahin zu schauen, was eigentlich eben die Ursache. Und das hast du dich ja auch schon selber mal gefragt, ne, was steckt eigentlich dahinter? Aber das tun viele Menschen eben nicht, weil sie das vorher schon ablocken und sagen, ja, es liegt halt einfach daran, dass ich undiszipliniert bin. Ne? Wenn sie dann so ihr Leben anschauen, und das frage ich dann auch immer und sage so, ja, also wahrscheinlich stehst du auch jeden Morgen auf, wenn der Wecker klingelt, ne, und hättest eigentlich Bock, liegen zu bleiben oder schmierst die Schulbrote für die Kinder und räumst die Wohnung auf, bringst den Müll raus, ne? Also das sind ja alles Sachen, die erfordern auch Disziplin, weil das, würde ich mal behaupten, nicht die Lieblingsaufgaben von den meisten Menschen sind. Und also die Menschen, die ich in meinen Coachings begleite, die sind teilweise sogar sehr, sehr, sehr diszipliniert in allen Lebenslagen. Und das Essen dient sozusagen auch als Ventil, um diesen Stress dieser Disziplin auch wieder abzubauen. Ja, also mit Disziplin an sich hat das eben leider, also was heißt leider, zum Glück wenig zu tun, weil wenn wir Lösungen auch dafür finden, eben andere Strategien zu erarbeiten, mit den Gefühlen auch anders umzugehen, dann braucht es auch irgendwann mal keine Disziplin mehr, dann eben Nein zu sagen, auch wenn man eigentlich weiß, tut mir gerade nicht gut. Ne? Und das heißt ja auch nicht, dass man grundsätzlich Nein zu allen ungesunden Lebensmitteln sagen sollte oder muss. Da bin ich auch überhaupt kein Fan davon, weil ich einfach sage, in Maßen ist alles in Ordnung und man kann sich auch wirklich mal was Leckeres gönnen, weil niemand isst Schokolade oder ein Gummibärchen oder ein Eis aus Hunger. Das macht einfach niemand. Das ist ja immer irgendwo ein Genussmittel. Und solange es aber wirklich ein Genussmittel ist, das wir wirklich auch genießen können, ist das auch okay. Nur wenn der Genuss halt mit einem Rattenschwanz verbunden ist, ein Rattenschwanz an vielleicht körperlichen Beschwerden, an Unwohlsein, Unwohlfühlen im Körper und plus das schlechte Gewissen, was dann danach sich wieder zeigt, dann ist es ja im Prinzip gar kein Genuss. Ja.
Voll, du hast gerade für mich ganz eine neue Perspektive aufgemacht und es hat gerade voll so wie so eine Glühbirne angemacht bei mir, was du gemeint hattest mit dem, für ihn ist das, für meinen Mann ist das keine Disziplinsarbeit, weil zum Beispiel, was mir total leicht fällt, und das war jetzt auch schon vor Kind, dieses früh ins Bett gehen. Und die Leute dann immer zu mir sagen, oh, ich schaffe das nicht. Und ich dann aber in meiner Arroganz, weil es mir leicht fällt, sage so, ja, ich habe mir es halt jetzt angewöhnt. Ja. Und da auch wieder mich zu erinnern, das ist ein Sektor, wo ich weiß, es tut mir gut, früh ins Bett zu gehen. Ich habe das wohl auch gelernt. Also durch das immer wieder früh ins Bett gehen, habe ich gemerkt, wie gut mir das tut. Und somit wurde es auch immer leichter für mich, das zu machen. Aber gleichzeitig ist es auch offensichtlich ein Sektor, der mir sehr leicht fällt, weil ich abends noch nie so die Person war, die viel draußen sein muss oder die viel irgendwie sich mit Leuten trifft. Also ich war schon immer eher so die Tagperson. Und gleichzeitig dann zu sagen, so okay, offensichtlich fällt es mir einfach dieses nach abends noch was Süßes essen und abends sehr große Portionen zu essen, fällt mir so schwer. Also wirklich, das ist, ich weiß nicht, wie oft ich mir das schon vorgenommen habe, das nicht mehr so exzessiv zu machen, einfach weil es ja auch nicht so ein schönes Gefühl ist, so wahnsinnig übervoll ins Bett zu gehen. Ja, also so, und auch, wie du sagst, ich genieße dann die Schokolade schon, aber ich habe dann so einen Punkt, wo ich nicht mehr aufhöre und dann wird mir halt auch irgendwie ein bisschen schlecht oder ich fühle mich halt dann einfach so unwohl in meinem Körper. Finde ich total schön, weil, ja, wie du das jetzt gerade erklärt hast, hat mir das vor allem das gebracht, dass ich vielleicht zu anderen nicht so arrogant oder hart bin in Sachen, die mir leicht fallen und gleichzeitig mit mir selber weicher bin in den Momenten, wo es mir halt auch schwer fällt. Danke dir. Super geil.
Ja, sehr gerne. Ich danke dir, dass du so ehrlich mit uns reflektierst. Und ich glaube, da kann sich ja auch jeder wahrscheinlich auch dabei ertappen, weil eben Dinge, die uns leicht fallen, das können wir ja dann ganz oft nicht verstehen, denken so, ja, jetzt stell dich halt mal nicht so an. Ne? Also, und das erfahren ja zum Beispiel auch viele Menschen, die ein Thema mit ihrem Gewicht haben und die auch wirklich übergewichtig sind, ne? Diese Stigmatisierung auch in der Gesellschaft, so ja, dann soll er halt mal aufhören, so viel zu essen, soll er sich halt mal mehr bewegen oder so. Ja, das sagt sich immer so leicht, aber eben wenn da andere Mechanismen dahinter stecken, dann ist das eben nicht so leicht. Ne? Man sagt, also könnte auch zu einem Alkoholiker sagen, ja, dann hör halt mal auf zu trinken, ist doch voll easy, oder trink halt einfach nur ein Glas statt 10. Ne? Oder zu jemandem, der an Anorexie leidet, zu sagen, ja, bevor du stirbst, iss halt mal was. Ne? Also so, das ist so klar auf der logischen Ebene, theoretisch ist alles leicht, ne? Aber was es eben erschwert, und das ist eben auch der Punkt, sind unsere Gefühle. Weil unsere Gefühle haben den größten Einfluss auf unser Verhalten, ja, also nichts, also mein zweites Buch zum Beispiel hieß, deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst, und damit meine ich genau das, dass wenn wir ja emotional sind, dann können wir keine rationalen Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn du stark emotional aktiviert bist, dann bist du wie ferngesteuert, dann machst du einfach, ne, dann brauchst du das jetzt und dann weißt du zwar, ja, ist nicht gut, aber dann machst du es halt eben trotzdem, und da eben zu lernen, auf eine neue Art und Weise mit seinen Gefühlen noch umzugehen oder beziehungsweise auch vielleicht teilweise gar nicht erst dahin zu kommen, das ist also präventiv, dass es zu manchen Emotionen gar nicht in dem Ausmaße kommt, dass sozusagen da, wo mein Ansatz ansetzt.
Das ist so schön, wie du das sagst, weil das ist eben das ist so lustig, wenn man diesen Moment hat, ich weiß genau, es tut mir jetzt nicht gut und man kriegt's nicht hin, es nicht zu tun. Ich habe früher auch geraucht, also ich kann auch das nachvollziehen. Mit Alkohol hatte ich mit Alkohol hatte ich nie ein Thema, aber kann das auch bis zu einem bestimmten Grad nachvollziehen, bei mir in der Familie in der Vergangenheit. Also das ist so witzig, weil das können wir doch alle und alle, die gerade zuhören, in irgendeinem Aspekt in unserem Leben das nachvollziehen. So dieses, eigentlich sollte ich jetzt Sport machen. Eigentlich sollte ich jetzt nicht rauchen. Eigentlich sollte ich jetzt keinen Alkohol trinken. Eigentlich sollte ich jetzt nicht das Ungesunde essen oder noch ein Stück Schokolade. Also warum sind es eigentlich auch meistens ungesunde Dinge? Oder merken wir es nur bei den Ungesunden, weil wir versuchen, die zu umgehen, und die gesunden Dinge versucht man nicht zu umgehen? Also das ist irgendwie, man denkt ja nur an die negativen, oder weil es negative Erfahrungen oder negative Auswirkungen hat.
Ja, also ich glaube, ein hoher Anteil, da gehe ich jetzt auch in meinem neuen Buch, gehe ich ganz stark auch auf das Thema Sucht ein. Und zum Beispiel Sucht entsteht, also ein Aspekt davon ist eben warum überhaupt manche Stoffe süchtig machen oder manche Verhaltensweisen süchtig machen, ist ein großer Aspekt einfach, dass wir vermehrt Dopamin ausschütten. Und das macht eben süchtig, weil das fühlt sich halt einfach sehr, sehr gut an. Also das ist ein großer Aspekt, und das sind oft eben auch ungesunde Sachen oder diese schnelle, so im Englischen sagt man so Instant Gratification, also sofortige Befriedigung. Ne? Also du musst jetzt nicht lange darauf hinarbeiten, sondern du isst halt ein Stück Schokolade und schüttest halt sofort Dopamin aus, das heißt, sofort geht's dir besser, ne? Oder du ziehst an der Zigarette und sofort auch Dopaminausschüttung und gleich hast du dieses Gefühl, ne? Und das sind oft diese Dinge, die halt in dem Moment uns ein gutes Gefühl verschaffen und langfristig eben leider nicht. Und darauf springen wir Menschen an. Mhm. Ja.
Ja, oder auch zum Beispiel kaufen, gell? Also so dieses, ich kaufe was und hab's dann auch gleich. Aber es bleibt halt nie langfristig. Es sind halt so kurzfristig, so schnell wie sie kommen, so schnell gehen sie wieder und hinterlassen eben so einen, ja, einfach trotzdem so einen Hunger oder so ein fahles Gefühl. Wenn du jetzt sagst, okay, jetzt hört jemand zu, die fragen sich gerade so, okay, emotionales Essen, ist das, wie ich esse, oder ist das, was ich mache, wirklich emotionales Essen oder nicht? Was sind denn für dich Merkmale, dass wir sagen, okay, das ist emotionales Essen, oder das ist wirklich, du brauchst es zum Beispiel, ja, du hast den ganzen Tag nichts gegessen und dann schaufelst du rein und kannst dich nicht bremsen. Und dann, wann würdest du raten, jemanden, die jetzt gerade zuhören, sagt, ah, okay, also das ist emotionales Essen, wann sollte ich es mir denn genauer anschauen, oder wann kann man sagen, so, ja, das ist ein guter Kompensationsmechanismus, das passt schon.
Ja, also ich glaube immer, wenn der Leidensdruck halt hoch ist, ne, also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich habe schon seit Jahren ein Thema damit und ich komme da irgendwie nicht raus und ich erleide eben auch diesen wirklichen Kontrollverlust, ich habe das Gefühl, ich bin einfach wie ferngesteuert, dann würde ich mal sagen, da ist, ne, oder wenn, was auch ganz, ganz viele kennen, ist, wenn die Gedanken sich ständig nur um dieses Thema Essen und die eigene Figur drehen, ne, wenn das so wirklich sehr einvernehmend ist und diesen Teil vom Leben ausmacht, ne, weil das sollte es nicht. Also wir denken alle an Essen, ne, wir sind Menschen, das sichert ja auch unser Überleben. Also ich stehe auch morgens auf und überlege mir, okay, was gibt's heute mit zum Mittagessen, muss ich noch einkaufen oder auf was habe ich gerade Lust, das ist normal, aber wenn das wirklich so ständig beim Augen aufmachen, darf ich das noch, sollte ich das jetzt, da muss ich mich zusammenreißen, hier habe ich ein schlechtes Gewissen, das fühlt sich in meinem Körper nicht gut an, also wenn das wirklich so sehr einvernehmend ist, dann ist das ja auch immer verbunden mit einem Leidensdruck. Und wenn man einen Leidensdruck in irgendeinem Lebensbereich spürt, dann denke ich immer, lohnt es sich da immer mal hinzugucken und auch ja nach Lösungen, also das nicht einfach so hinzunehmen, zu sagen, oh, ist halt bei mir so, sondern da auch ja dran zu arbeiten, dass dieser Leidensdruck auch weniger wird oder hoffentlich irgendwann ganz, ganz aufhört. Und emotional essen wir alle mal. Also das gehört auch zum Menschsein dazu, ne? Wie ich ja gerade gesagt habe, so Genussmittel, also oder meine Belohnung, so wurden wir halt auch alle konditioniert. Ne? Also Essen ist ja auch wirklich so ein Belohnungsmittel für fast alle Menschen, weil als Kind kriegst du halt schon hier, hast gut gemacht, kriegst ein Lolli, oh, weinst, hier ist ein Eis, ruhig jetzt. oder ne, oh, mir ist langweilig, hier kriegst ein paar Chips und den Fernseher an oder so. Das haben viele von uns eben auch so erlebt und deswegen verknüpfen sich solche Erfahrungen auch. Das bleibt dann auch, aber wie gesagt, wenn man da keinen großen Leidensdruck verspürt, dann muss man da auch nichts machen. Ne? Dann ist das auch völlig in Ordnung. Keine Ahnung, ich bin auch jemand, ich trinke jeden Tag 2 Kaffee. Und ich habe da aber jetzt irgendwie, ne, ich habe nicht das Gefühl, ich brauche jetzt irgendwie 10 oder ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, die Welt geht unter, wenn ich mal den einen nicht bekomme oder so. Und deswegen ist das zum Beispiel was, wo ich mir immer denke, ja, okay, das ist halt so ein Laster, ist in Ordnung. So.
Ja, das ist einfach das Maß der Dinge ist. Und wie du sagst, wie sehr leide ich darunter? Und wir alle haben Dinge, die nicht nur gut für uns sind. Und das Maß macht ja immer das aus, ist etwas gut für mich oder ist etwas nicht gut für mich? Und der Aspekt zu sagen, die Schokolade tut mir einfach gerade gut oder der Kaffee oder die Zigarette von mir aus, die tut mir auf einer Ebene gut, die nicht nur physisch ist. Das hat ja auch einen sehr hohen Wert und das ist ja auch gut, weil wir müssen ja irgendwie uns ausgleichen von diesem krassen Dauerstress, dem wir irgendwie unterlegen sind in dieser Welt. Und dann ist eben Essen oder alle möglichen anderen Mechanismen auch eine Möglichkeit, das abzubauen auf der emotionalen Ebene und dass das einfach auch sein darf. Das finde ich super wichtig, wie du das gerade beschrieben hast.
Ja, also eben in Balance, ne? Solange. Also es ist, glaube ich, mit allen Verhaltensweisen und auch mit gesunden, ne? Man kann ja alles übertreiben. Du kannst jetzt auch jeden Tag vom Morgen bis abends Yoga machen, was eigentlich super ist, aber wenn du es halt übertreibst, dann ist auch das nicht mehr gesund, ne? Oder jeden Tag 20 Liter Wasser trinken ist auch nicht gesund. Also Eis ist ja immer, alles ist irgendwo, wenn es aus der Balance gibt, ungesund, ja.
Und du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, diese Kompensationsmechanismen mit emotionalen Essen. Was steckt denn da so alles dahinter, hinter emotionalen Essen? Warum haben wir das dann oder warum ist es denn so wichtig für einen oder woher kommt denn diese Fremdsteuerung?
Ja, also jetzt zum Beispiel in meinem neuen Buch, das heißt Dein inneres Kind will satt werden, weil ich da ganz stark auch auf das Thema innere Kindheilung eingehe, weil ich halt, also es ist ja eben mein drittes Buch und das heißt, ich lerne ja auch in meiner Arbeit mit Menschen immer mehr dazu und ich schaue auch immer, also kriege immer einen tieferen Einblick in diese Thematik und ich habe halt irgendwann mal festgestellt, dass so der Ursprung eigentlich wirklich bei den meisten, wie bei fast allen Dingen, irgendwo in der Kindheit liegt und dass oft das Essen entweder schon in der Kindheit eine Strategie ist, um mit schmerzhaften Erfahrungen auch umzugehen, ne, oder ja auch ja mit den Emotionen zu dealen, ne, wenn die Eltern nicht ausreichend Zeit haben oder nicht liebevoll genug sind, dann ist Essen für viele Kinder schon ein Trostmittel oder auch ein Mittel, um ihren Stress abzubauen oder sich irgendwo dran festzuhalten. Oder das Essen verankert sich als Kind eben schon ganz stark, dass eben auch im positiven Sinne, dass es irgendwie so ein Gefühl von Geborgenheit gibt, weil vielleicht die Eltern wenig Zeit hatten, aber Abendessen, das war immer sowas, wo alle gemeinsam, das alle gemeinsam genossen haben und dann ist das so im Kopf, ne, das Gehirn, das verknüpft ja alles. Und dann ist vielleicht im Erwachsenenalter, wenn wir uns irgendwie einsam fühlen, dann essen wir, weil wir durch das Essen wie so einen Anker drücken, der uns wieder dieses Gefühl der Geborgenheit zurückgibt, ne? Und dann assoziieren wir das Essen mit diesem Gefühl. Also das Essen an sich kann schon in der Kindheit eine große Rolle spielen. Plus gibt es eben auch andere Kompensationsstrategien, die wir oder viele, viele Menschen, oder ich nenne die mal Überlebensstrategien, die viele Menschen entwickeln, wenn sie bestimmte Erfahrungen in ihrer Kindheit machen, wie zum Beispiel, dass sie einen Perfektionismus entwickeln. Ne? Das ist auch eine Form von Überlebensstrategie, die wir entwickeln, weil eben auch vielleicht die Eltern sehr streng waren oder eben immer alles über Leistung definiert wurde oder. Ne? Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sich das entwickeln kann. Oder eine andere Überlebensstrategie wäre zum Beispiel eine Überanpassung, ne? Dass wir uns extrem anpassen, dass wir uns nicht trauen, unsere eigene Meinung zu sagen. Oder zu unseren Bedürfnissen zu stehen und in dem Bezug auch gar kein in der Hinsicht gar keinen Bezug zu unseren Gefühlen überhaupt erst aufbauen, weil wir es einfach gar nie erlernen, weil wir schon früh lernen mussten, irgendwie auf die Gefühle unserer Eltern Rücksicht zu nehmen und uns da mal rauszunehmen. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Es fällt mir immer total schwer, das so auf den Punkt in ein paar Worten zu bringen, aber nur um so ein paar Einblicke zu geben, was so Überlebensstrategien sein können. Die entwickeln sich eben schon früh durch auch Glaubenssätze, die eben wir in unserer Kindheit über uns selbst entwickeln. Ganz oft der Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug oder ich bin zu viel oder ich bin schwierig. Solche Kernglaubenssätze einfach über uns selbst, die dann in solchen Strategien sich äußern, dass wir es eben versuchen, allen recht zu machen oder versuchen, immer alles perfekt zu machen. Und das kann man sich ja auch vorstellen, ist ja auch sehr anstrengend, ne? Wenn man jetzt überlegt, man ist ein Perfektionist und perfekt gibt es in dem Sinne ja überhaupt nicht, ist das auch eine sehr anstrengende Form zu leben, es immer alles perfekt machen zu müssen. Und die Form braucht dann auch wieder eine Kompensation, weil es eben so stressig ist. Und dann kommen im späteren Leben manche dann zum Essen, weil es ihnen einfach hilft, diesen übermäßigen Stress, den sie angestaut haben, durch den Perfektionismus oder durch die Überanpassung oder durch noch eben diese anderen Strategien, die wir in der Kindheit erlernen, mit dem Essen zu kompensieren. Ja, und das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr komplexes Thema, was mir auch immer mehr in meiner Arbeit eben bewusst wurde, wie komplex das eigentlich ist. Das war mir ganz am Anfang auch noch nicht so bewusst.
Wahnsinn, wie du das beschreibst. Und wenn man dann immer tiefer taucht und immer mehr sieht, so, warte mal, da ist noch eine Tür und da ist noch mehr und da ist noch mehr zu erfahren. Total krass auch, was du sagst, so dieses Anpassung, weil das ja auch ein so wahnsinnig weibliches Thema ist, diese Erwartungen, wie wir auszusehen haben und dann dieses dauernde uns anpassen als Frauen, dass wir lieb sein müssen und nett und ja nicht zu, ja, das ist ja auch, wir können ja sowieso nur verlieren als Frauen in der Gesellschaft, was wie eine Frau zu sein hat. Das passt ja dann schon dazu, dass das, sagen wir mal, grundsätzlich ein eher weibliches Thema ist. Würdest du das so bestätigen oder hast du das auch so gemerkt? Das wäre jetzt so mein Gedanke erstmal.
Ja, definitiv. Also ich begleite ja auch sehr, sehr viele Menschen und der männliche Anteil, ich schließe Männer überhaupt nicht aus, aber der männliche Anteil ist wirklich sehr, sehr gering. Ich glaube, es hat aber auch mehrere Gründe. Einmal die emotionale Ebene, zu denen immer noch Männer in der heutigen Gesellschaft weniger Zugang, glaube ich, einfach generell haben, nicht alle, aber weniger als wir Frauen, dass wir uns überhaupt da öffnen, ne, dafür. Und ja, das mit der Überanpassung, das würde ich gar nicht so sagen, dass das nur auf Frauen zutrifft, weil ich kenne zum Beispiel auch persönlich sehr viele Männer, die auch so People-Pleaser sind, ne, die es versuchen, irgendwie allen recht zu machen. Die machen es dann irgendwie auf eine andere Art, die dann auch eigentlich schroff rüberkommt, aber eigentlich nur der verzweifelte Versuch ist, es allen recht zu machen, ne, auf ihre Art und Weise, weil diese Verletzungen, die wir erleben ja nicht nur Frauen, sondern also in der Kindheit, die erleben ja auch Männer. Ne? Das ist halt einfach, wenn wir Kind sind, sind wir halt einfach total prägbar oder also es ist die Phase, in der wir am meisten geprägt werden einfach, weil wir können ja nichts in Relation setzen. Ne? Ein kleines Kind dem fehlt ja einfach die Erfahrung, um jetzt zu sagen, ah, die Mama, die war jetzt gerade gestresst, weil die hatte Stress bei der Arbeit. Das kann ein Kind ja nicht denken. Das denkt dann nur, ah, die Mama ist gestresst, an mir ist irgendwas falsch. Ne? Ich, mit mir stimmt was nicht. Also man sagt auch, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter egozentrisch sind. Und das bedeutet also nicht als Charaktereigenschaft, sondern einfach, das bedeutet, dass sie alles, was passiert, auf sich beziehen. Alles. Und das macht das eben so schwierig, da überhaupt unbeschadet aus dieser Zeit rauszugehen. Denn deswegen wir alle sozusagen einen Schaden aus dieser Zeit und auch jede Mama, die sich noch so sehr bemüht, ja, wird es nicht verhindern können, weil das einfach ja die Interpretation von dem Kind auch in dem Moment ist, ne? Und deswegen würde ich sagen, haben wir da alle unsere Wunden auch erlitten. Die einen natürlich mehr und die anderen weniger. Aber ja, eben das ist wahnsinnig komplex, auch wie solche Verletzungen auch passieren können, ne? Und wie es uns auch oft gar nicht bewusst ist, dass das überhaupt passiert ist, weil es eben vielleicht nicht offensichtliche Dinge waren, ne? Weil klar, wenn in der Familie irgendwie Gewalt herrscht oder wirklich auch verbal beleidigt wird oder so, dann können wir da schneller drauf kommen. Aber es gibt eben auch Ereignisse, ich mache jetzt nur mal ein Beispiel, ne? Wenn die Mutter im Krankenhaus ist eine lange Zeit, weil irgendwas vorgefallen ist und einfach nicht zu Hause ist, dann kann auch ein Kind das bis zum gewissen Alter nicht begreifen und es denkt einfach nur, die Mama ist weg. Also auch das kann schon eine Art Trauma auslösen, dass wir vielleicht auch als Erwachsener gar nicht wissen, weil das waren halt mal irgendwie 3 Wochen, wo die Mama im Krankenhaus war, als wir 2 waren. Daran können wir uns nicht mehr erinnern, aber es kann eben schon dazu führen, dass wir ein bestimmtes Selbstbild entwickeln.
Ja, Wahnsinn, was das alles mit einem macht und gleichzeitig aber auch die Frage, wenn das irgendwie sowieso unumgänglich ist und wir alle irgendwann mal erleben und man, egal ob man als Eltern sein allerbestes tut und die ganze Zeit da ist, irgendwas wird einfach passieren, was dazu führt, dass es, sagen wir mal, diese Verletzungen gibt, die unser Leben danach oder unsere Entscheidungen und unseren Umgang mit dem Leben danach auch negativ beeinflussen, weil ich dann gerade bedenke, so, okay, gut, also ich bin zum Scheitern verurteilt mit meinem Kind, aber auf der anderen Seite, es gibt vielleicht auch gar kein Scheitern, weil das irgendwie auch zum Leben dazugehört. Also dass das einfach, das kaufen wir als Deal, weil wir können nur in Kontakt mit dem Leben irgendwie im Leben sein. Ja, und dass das dazugehört. Oder wie würdest du das irgendwie jemandem sagen, die jetzt gerade zuhört und sagt, okay, cool, also ja, da, mein Kind wird auf jeden Fall traumatisiert.
Ja, traumatisiert würde ich nicht sagen, aber in der Psychologie sagt man auch, es reicht, wenn Eltern ausreichend gut sind. Ja, also es ist eine 4. dass keine wirklich schlimmen Schäden entstehen, ja, also psychische Schäden entstehen. Und natürlich, das gehört, also das Leben wäre ja auch furchtbar langweilig, wenn wir jetzt alle überhaupt gar keine Baustellen im Leben hätten, dann würden wir auch nichts über uns selbst erfahren. Ich glaube, eher unsere Gesellschaft sollte sich dahin entwickeln, dass uns das früher bewusst ist und dass wir uns früher mit solchen Themen auseinandersetzen und sowas wie Selbstreflexion halt schon viel früher lernen, weil es ist ja alles kein Problem, sobald wir uns der Dinge bewusst werden, weil dann können wir ja auch nach Lösungen suchen für diese Probleme. Und das Problem ist, wenn wir ganz lange gar nicht wissen, was eigentlich uns antreibt, was sozusagen der Fehler im System ist, dann können wir auch gar keine Lösung dafür finden. Ja, und deswegen spreche ich ja auch zum Beispiel über das emotionale Essen so viel, weil es vielen Menschen eben nicht bewusst ist. Sie denken einfach nur, ja, ich bin undiszipliniert. Und wenn du denkst, du bist undiszipliniert, machst du halt eine Diät nach der anderen und beweist dir damit immer wieder, dass du undiszipliniert bist, weil du kannst halt keine Diät einfach so nur ein Leben lang durchhalten, ne? Und dann verstärkst du diesen Glaubenssatz über dich selbst immer noch mehr und noch mehr. Aber wenn du irgendwann mal auf die Idee kommst zu sagen, ah ja, das könnte ja noch einen anderen Hintergrund haben, dann hast du gleichzeitig die Möglichkeit, nach anderen Herangehensweisen zu suchen, die dir dann vielleicht helfen, das Problem wirklich im Kern auch zu lösen. Und deswegen denke ich eher eben, also Eltern und aber auch Schulsystem und so weiter sollten eher den Fokus darauf legen, dass wir früher lernen, eben gewisse Dinge zu hinterfragen, dass wir Toleranz entwickeln anderen Menschen auch gegenüber, weil wir eben alle unterschiedlich aufwachsen, unterschiedliche Verletzungen mit uns bringen. Und ja, wenn wir uns da alle mehr sehen könnten und selbst sehen und dann eben auch die anderen sehen und tolerieren könnten, dann wäre, glaube ich, die Welt einfach prinzipiell ein besserer Ort, weil so ist es ja ganz oft so, Deswegen geht es ja in manchen Büros oder Sportvereinen oder so auch wirklich zu wie im Kindergarten, weil da ja ganz oft gar nicht die Erwachsenen wirklich mit sich streiten oder sich streiten, sondern die inneren Kinder mit sich streiten, weil jeder irgendwo eine Verletzung hat und die Situation im Hier und Jetzt triggert irgendwie diese Verletzung. Und das spürt man immer daran, wenn man irgendwie überreagiert, ne? Dass da eigentlich was Tieferliegendes gerade getriggert wurde. Und wir agieren dann, was habe ich ja eben gesagt, unsere Gefühle sind eben so stark und dann können wir nicht rational denken und sagen so, ja, okay, jetzt beruhig dich erstmal und mach mal, sondern dann agieren wir unsere Gefühle einfach in dem Moment aus. Und wenn wir aber bewusster mit unseren Gefühlen und mit dem allem umgehen, können wir eben lernen, auch uns besser zu regulieren oder eben auch präventiv darauf hinzuarbeiten, dass wir gar nicht in solche Situationen irgendwo kommen.
Ja, das ist so gut, was du sagst, dass das Reflexion dann einfach diesen Umgang miteinander auch leichter und besser macht. Ich muss gerade dran denken, dass ich vor ein paar Tagen vollkommen verzweifelt, wahnsinnig sauer mit meinem Kind, der nicht schlafen wollte, auf dem Weg zum Termin war. Und ich war einfach so wütend mit der Situation, weil ich mich unter Druck gefühlt habe, weil ich war einfach richtig sauer. Und dann habe ich meinen Mann angerufen, weil ich meine, wie gesagt, mein Kind anschreien bringt ja auch nichts. Und dann habe ich halt einfach ihn so richtig mich ausgekotzt. Und natürlich dadurch, dass er in dieser Geschichte mit dem Kind einfach genau der Gegenpol ist. Also man hört ja dann vielleicht, er hört den Vorwurf, ja, warum hast du jetzt nicht das Kind genommen, dass ich mit meinen Termin machen kann und so weiter und so fort. Und dann war er auch so, ja, sorry, was hätte ich denn jetzt machen sollen? Also er war dann so hat sich als Vorwurf das natürlich empfunden. Und Gott sei Dank habe ich ja mittlerweile die Fähigkeit dann zu sagen, du, das ist kein Vorwurf, auch in meiner Wut, sondern ich muss einfach das gerade nur irgendwie loswerden. Und dieser Satz alleine hat halt einfach das nicht zu einem Streit werden lassen, sondern er hat dann gesagt, ah ja, okay, dann konnte er einfach nur mein Kopfkissen sein, das ich reingeschrien habe, und hat das sozusagen sagen können, so, boah, ich verstehe dich, oh, ich wäre jetzt auch voll sauer, ohne das persönlich zu nehmen, ohne es als Vorwurf zu sehen, weil es in dem Moment auch keiner war, weil ich das einfach nur mit der Situation frustriert war und das aber reflektieren konnte. Und das ist krass, was das verändert. Dass ich einfach wütend wurde, das muss ich nicht schon, ich bin nicht perfekt und das passiert nie, sondern ich konnte es einordnen und das zu üben, oder?
Ja, total. Also ich denke auch, dass eben das kenne ich auch aus meinem Leben, so seitdem ich mich halt so viel auch mit diesen Themen beschäftige, das macht einen ja automatisch auch Bewusstheit einfach und lässt einen ja auch selbst viel mehr sich selbst reflektieren. Und ich gehe so viel bewusster mit vielen Situationen um und kann mich halt dann auch schneller eben auch, so wie du jetzt in der Situation, ne, so, oh, okay, ne, der andere empfindet das jetzt als Angriff, ja klar, logisch, und dann das aber auch wieder leveln und zu sagen, ja, ist gar kein Angriff, aber bitte, ich muss gerade einfach, bitte tu mir den Gefallen, hörst dir kurz an, dann geht's mir besser und dann geht's uns beiden wieder besser, ne, und das einfach auch auszuführen, die Kommunikation ist da halt auch total wichtig, ja.
Und neben deinen tollen Büchern, wie eben dein neues Buch, Dein inneres Kind will satt werden, was ja auch so ein bisschen angelehnt ist an das Buch von Stefanie Stahl, was ich total schön finde, einfach zu sagen, okay, wie können wir da noch tiefer reingehen in diese Thematik, hast du ja auch ein Programm, wo du Leute coacht. Und das geht jetzt auch wieder los. Magst du uns erzählen von dem Programm, wie du da, wer dafür sozusagen passend ist, was da passiert und ja. Wann es wieder losgeht.
Ja, also losgehen tut's am 26. April. Und es ist ein 10-wöchiges Online-Coaching-Programm, in dem ich aber selber sehr involviert bin. Das heißt, es ist zwar auf der einen Seite das Online-Programm, das kann man sich so ein bisschen vielleicht vorstellen wie so ein digitaler Unterlagenordner, wenn man jetzt auf ein Seminar geht und hat man einen Ordner und dort hat man eben ein paar Videos von mir und auch ich arbeite viel auch mit Meditation, mit hypnotherapeutischen Audios und da so seine To-Dos. Also es ist ja ein eher strukturiertes Programm, würde ich sagen, weil es eben jede Woche wird ein neuer Schritt mit einem neuen Thema freigeschaltet und es gibt bestimmte To-Dos, die dann über die Woche gemacht werden sollten, im Optimalfall. ganz viel arbeite ich eben mit Selbstreflexion, mit Übungen zur Selbstreflexion und eben diesen Audioübungen. Und das Thema ist eben das emotionale Essen. Und wir starten damit, dass wir erstmal unsere Gefühle lernen wahrzunehmen, den Bezug zum Essen zu analysieren. Wann, in welchen Situationen esse ich? Wie kann ich vielleicht anders damit umgehen? Wie kann ich präventiv auch, also ne, wie kann ich auf der einen Seite anders drauf reagieren, anstelle des Essens, aber auf der anderen Seite auch, wie kann ich generell dafür sorgen, dass so unangenehme Gefühle in meinem Leben weniger werden? Ne? Also weil ganz viele Sachen, also oder ganz viele unangenehme Gefühle sind auch hausgemacht, ne, weil wir uns ja, weil es da auch an Reflexion teilweise mangelt oder der falsche Fokus irgendwo gesetzt wird. Und das schauen wir uns an. Also es ist 10 Wochen, es ist sehr komplex. Das sind Themen wie eben Gefühle fühlen. Wir schauen uns an, was die Glaubenssätze dahinter sind, die eben auch uns hindern daran abzunehmen, ne? Weil das sind auch ganz, ganz viele, also Kernglaubenssätze wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, aber es sind teilweise auch oberflächlichere Glaubenssätze, dass man irgendwie denkt, ja, ich habe ja schon alles probiert, ich bin ja schon 100-mal gescheitert, deswegen kann ich sowieso nicht. Und das Schlimme an Glaubenssätzen ist ja immer, dass wir uns mit diesen Glaubenssätzen immer, oder dass wir eigentlich uns selber immer beweisen wollen, unbewusst, dass wir recht haben mit unseren Glaubenssätzen und dann in dieser Spirale hängen bleiben, dass wir uns dann auch immer wieder beweisen, ja, funktioniert nicht. Ne? Und deswegen Glaubenssätze sind ein großes Thema. Das eigene Wertesystem analysieren wir. Wir schauen auf das eigene Selbstbild, wie nimmt man sich selbst wahr und wie möchte man vielleicht auch in Zukunft sich wahrnehmen und sich in einem neuen Licht zu sehen. Also sehr komplex. Auf jeden Fall 10 Wochen lang und ich begleite das Programm. Wir haben wöchentliche Live-Sessions. Es gibt aber auch Austauschgruppen unter den Teilnehmern, weil das ist auch sehr, sehr wichtig, auch zu sehen, dass man mit seiner Thematik da nicht alleine ist, weil da geht es eben auch ganz, ganz vielen so, die denken, ach, das ist nur bei mir so und es kann sehr befreiend sein zu sehen, wow, da gibt es eine ganze Menge andere Menschen, denen geht's genau gleich wie mir. Und dann gibt es zusätzlich immer noch eine Telegram-Gruppe, die heißt Fragen an Julia, in der man mich 10 Wochen lang alles fragen kann, was man auf dem Herzen hat. Und da antworte ich immer sehr ausführlich, auch mit Sprachnachricht und gehe da ja auf die einzelnen Thematiken ein und helfe ihm auch, ne, die Schritte oder die To-Dos im Programm dann dabei zu unterstützen und sagen, ja, denk doch nochmal über das nach. Oder ja, also einfach meine Unterstützung ist mit dabei in den 10 Wochen. Genau, also das ist es so grob. Man kann sich das aber gerne einfach auf der Webseite mal durchlesen und man kann mir auch super gerne schreiben, also gerade auch bei Instagram, da kann ich auch immer ausführlich, weil man auch Sprachnachrichten schicken kann, ein bisschen mehr erklären, wenn man eine konkrete Frage hat, da freue ich mich auch immer, wenn ihr mich da einfach kontaktiert. Und du hattest ja noch gefragt, für wen das Programm ist, also es ist, wie wir vorhin auch gesagt haben, für jeden, der einen Leidensdruck verspürt, der sagt, ich möchte das irgendwie angehen oder vielleicht jetzt auch durch das Hören von der Podcast-Folge erstmal auf die Idee gekommen ist, ach, okay, vielleicht liegt es wirklich gar nicht an meiner Disziplin, irgendwie neugierig ist, rauszufinden, an was es noch liegen könnte. Und ja, bei mir im Programm sind Menschen, die wirklich schwer übergewichtig sind teilweise und große Abnahmen vorhaben. Und es gibt aber auch Menschen, die wollen nur 3 bis 5 Kilo oder so abnehmen oder denken eben, dass es ihnen schlecht geht wegen diesen 3 bis 5 Kilo. Aber eigentlich ist es eher dieser Kontrollverlust, den ich am Anfang genannt habe oder eben auch ein Thema mit dem eigenen Selbstwert, mit der Selbstliebe. Und das ist etwas, was auch total im Fokus des Programms steht. Also die Teilnehmer nennen das immer eine Reise zu sich selbst. Dieses Programm ist einfach ja in einem Rahmen, wo man ja wirklich den Fokus auf sich und diese Thematik halt setzt.
Es war schön, was du gerade gesagt hast, dass das Abnehmen nicht eben aus Selbsthass entsteht, sondern einfach ein Zurückkehren zu sich und ein eher in einem Akt von Selbstliebe ist. Und am Ende des Tages ist dann vielleicht auch dieses, was man sich vor Augen hatte, die 5 Kilo, die was auch immer, gar nicht mehr der maximale Fokus oder das Endergebnis, sondern die Beziehung zu sich selbst. Und dann pendelt sich möglicherweise das andere ein oder es ist nicht mehr so wichtig oder genau, der Blick darauf hat sich verändert.
Genau, das geht ganz, ganz vielen so. Also gerade die gar nicht so große Abnahmen vorhaben, bei denen ist das eher ein anderes Thema und das wird ihnen aber im Programm meistens erst dann so wirklich bewusst. Ja, also das erlebe ich ganz, ganz häufig. Und eben, ich finde ja auch, ne, weil du ja eben auch noch gefragt hast, so, mal als Mama, ich kann eigentlich nur alles falsch machen und wir kriegen alle irgendwie unser Päckchen mit. Aber eben über diese Päckchen, die wir mitbekommen, finde ich, das ist ja auch der Grund, warum wir dann irgendwann mal uns auf die Reise machen, uns selber besser kennenzulernen. Also es ist ja auch immer eine Chance und es ist ja total spannend, auch mehr über sich selber zu erfahren. Also ich finde das zumindest total spannend und ich denke mir auch oft, Mensch, irgendwie die meisten Menschen wissen viel mehr über ihr Umfeld, über ihre Freunde, Partner, als über sich selbst. Und wir sind nun mal der Mensch, mit dem wir die meiste Zeit im Leben verbringen. Und wir dürfen uns doch auch selbst ein bisschen näher kennenlernen.
Ja, das ist schön, wie du das sagst, dass es da einfach eine Chance dann auch ist, sich selbst kennenzulernen durch so einen Leidensdruck, anstatt zu sagen, oh Mann, warum ist es denn da? Was ist denn da schiefgelaufen? Vielleicht kann ich das auch für mich so. Ich tue mein Bestes, aber irgendwas wird schiefgehen und mein Sohn kriegt dadurch eine Chance, sich besser kennenzulernen. Ich versuche ihm die Tools an die Hand zu geben, das zu erkennen und ihn dabei zu unterstützen, weil wegnehmen oder ihn davor bewahren kann ich nicht und ist auch eigentlich gar nicht so sinnhaft.
Nee, ist überhaupt nicht sinnhaft. Also dann würdest du ihnen ja von ganz vielen Erfahrungen auch, also würdest du ihnen die, ja die Chance geben, diese Erfahrungen auch zu machen. Und am Ende des Lebens sind es ja unsere Erfahrungen, die unser Leben ausmachen. Und jede Erfahrung, ob die jetzt gut oder schlecht ist, das liegt ja eh, also wir bewerten das ja mit gut oder schlecht, aber jede Erfahrung ist ja super, super wichtig. Also und gehört zu unserem Leben und zu uns auch dazu. Und deswegen, ja, finde ich, das ist eine schöne Einstellung.
Mega schön, danke Julia. Und ich werde natürlich den Link in die Shownotes packen. Und du hast auch gerade schon gesagt, auf Instagram findet man dich mit auch vor allem sehr lustigen Reels, wo du über sehr, ja, einfach witzig auf die Themen eingehst, wie eben die Disziplin oder eben das emotionale Essen. Da heißt du Julia Shine Coaching.
Genau, Julia_Shine Coaching, also Shine wie auf Englisch strahlen, ist S-H-I-N-E.
Perfekt. Und deine Webseite tue ich drauf. Gibt's noch irgendwas, abgesehen natürlich, dein Podcast.
Genau. Ja, mein Podcast, nicht abschrecken lassen vom Namen, der heißt Lifestyle Schlank. Der hieß auch mein erstes Buch, so heißt übrigens auch mein Programm. Ich habe das nie geändert, weil ich habe damals ganz bewusst diesen Namen gewählt, auch wenn der sehr plakativ und sehr oberflächlich klingt, weil es eben leider so ist, dass die meisten Menschen, die abnehmen möchten, eher nach solchen Schlagworten wie schlank sein oder so suchen und nicht nach, mittlerweile ist emotionales Essen schon ein größerer Begriff, als ich angefangen habe, war das noch gar kein Begriff und eben nicht nach so Themen suchen wie eine Selbstliebe oder sowas, sondern sie suchen halt nach Abnehmen und ich wollte eben, dass ich von diesen Menschen gefunden werde, um ihnen dann auch anderen Zugang auch zu ermöglichen. Genau.
Dass sie nicht alle bei den Diätratgebern hängen bleiben, die sowieso nichts bringen und eigentlich mehr Selbsthass schüren als alles andere.
Ja, so ist es leider, genau. Aber deswegen hört sich mein Programm auch an wie ein Diätratgeber. Ist aber
kein. Ist total intelligent, das ist total klug, genau so, ja. Weil wenn du immer der eigenen Bubble da rumschwimmst, dann kommen ja nur die Leute, die das schon alles so nur mit, wie ich jetzt gerade die Wackeldackel da hocken und sagen, ja genau, Julia. Anstatt die zu erwischen, die sagen, ach warte mal, das wusste ich gar nicht.
Ja, genau, das war das, der Plan dahinter.
Mega schön. Gibt es noch etwas, was du da lassen möchtest als letzten Gedanken? Du hast so viele wichtige und so viele schöne Sachen geteilt. Vielleicht noch einen letzten Gedanken für dieses schöne Gespräch.
Ja, vielleicht einfach auch ganz oft, wir haben ja gerade von Selbsthass und Selbstliebe gesprochen. Was ich immer total wichtig finde, ist zu sehen, dass jedes Verhalten, was wir an den Tag legen, auch wenn wir es jetzt vielleicht gerade ablehnen, irgendwann mal eine Lösung war. Also niemand macht irgendetwas grundlos, ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Thema mit dem Essen haben, dann ist das auch nicht grundlos entstanden. Und dann ist es auch so, dass das Essen tatsächlich irgendwann mal uns ja wirklich geholfen hat, ja. Und das uns gegeben hat, was wir in dem Moment gebraucht haben, indem wir keine andere Lösung gesehen haben, ja. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, da so das Verhalten an sich auch nicht abzulehnen, sondern zu sagen, hey, das hat mir ganz lange auch wirklich geholfen. Jetzt bin ich aber erwachsen. Es gibt ja immer mehr als eine Lösung. Und ich kann ja als erwachsener Mensch eben jetzt auch neue Strategien sozusagen erlernen. Das ist möglich. Aber das heißt, damals in der Situation, wo ich das gelernt habe, war das einfach die einzige Lösung, die sich ergeben hat. Und das ist auch gut so. Also auch da nicht so vorwurfsvoll zu sein und einfach auch so ein bisschen ja mehr ins Mitgefühl mit sich selbst zu gehen. Das ist kein Mitleid, weil das Mitleid ist immer, sind wir dann in der Opferrolle, aber wirklich so ein bisschen mitfühlen damit, sich selbst zu sein, ist, glaube ich, generell kann uns allen nicht schaden.
Ja, mega schön. Das ist genau das, was ich jetzt auch hören musste und was bestimmt viele, die gerade zugehört haben, sich denken so, wie eine schöne Umarmung. Julia, tausend Dank für dein Wissen, danke für deine wahnsinnig schöne Art, eine Taschenlampe auf Situationen und auf Emotionen zu richten, die man vielleicht gar nicht so gesehen hat eben. Und danke für deine Arbeit. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Das war jetzt schon Podcast Nummer 2. Ich werde natürlich auch unten verlinken und wünsche dir das Allerbeste und dass natürlich das eine ganz tolle Runde von deinem Programm wird, von Lifestyle Schlank.
Vielen Dank, Julina. Vielen, vielen Dank für die Einladung.